Mit 28 Grisha Niermanns würde man niemals die Tour de France gewinnen.
Grisha Niermann, er ist der Head of Racing von dem Team Wismar Liesebike. Und er weiß ganz genau, was es bedeutet, die besten Rennsportler der Welt als Team zusammenzubringen und dann am Ende die Tour de France zu gewinnen.
Keine Revolution, aber die Optimierung der Ernährung, das ist meiner Meinung nach ein absoluter Gamechanger.
Wann wird Ego gefährlich?
Ja, wenn es den gemeinsamen Zielen im Wege steht, dann wird es irgendwann natürlich problematisch.
Wenn du dich an die letzten Jahre zurückerinnerst, was war so für dich der persönlich besonderste Moment? Grisha, jetzt sitzen wir beide hier im schönen Braunschweig. Wir sind heute Morgen hierher gefahren. Und ich muss gestehen, ich habe es dir eben schon gesagt, vor dir sitzt ein absoluter Fahrradlaie, aber in der Vorbereitung gab es eine Parallele für mich und ich weiß nicht, ob ich dir damit hoffentlich nicht zu nahe trete. Aber ich habe gesagt so, wer ist Grisha Niermann für die Fahrradszene, wer das vielleicht für die Fußballszene ist? Und es kam relativ schnell, er ist so ein bisschen der Jürgen Klopp der Radsportszene. Du bist derjenige, der seit zehn Jahren Teams formt, Systeme baut und damit auch schon zweimal erfolgreich die Tour de France als Head of Racing gewonnen hast. Und ich habe eigentlich die nächsten 60 Minuten vor, gar nicht, ich habe es ja schon gesagt, jetzt in die Teamtaktik reinzuschauen, sondern wie hast du es geschafft, so ein Team aufzubauen, Systeme zu bauen und was können wir eigentlich von dir aus deinem Kopf lernen? Also von daher, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Ich muss sagen, ich bin das erste Mal vor zwei Jahren ins Thema Tour de France eingestiegen, als es die erste Netflix-Doku gab. Hast du damals schon gemerkt, es verändert sich was im Radsport? War das so ein Moment, wo ihr nochmal mehr Aufmerksamkeit und einen Blick hinter die Kulissen bekommen habt?
Ja, das war natürlich, hat schon was gemacht für den Radsport, denke ich, diese Doku-Serie. Es gab natürlich davor auch schon teameigene Dokus, kleinere Sachen, die auch schon auf YouTube zu sehen waren und so. Aber Netflix hat das natürlich noch ein bisschen auf ein größeres Level gehoben und natürlich auch vor allem für meine Person, dadurch, dass ich da relativ prominent anwesend war und wir dann in dem Zeitraum zweimal die Tour auch erfolgreich beendet haben als Sieger. Ja, hat das natürlich schon dafür gesorgt, dass ich auf einmal, Gott sei Dank nicht in Deutschland zu Hause, aber wenn ich beim Rennen bin, häufig doch auch auf der Straße angesprochen werde und erkannt werde. In Deutschland ist das Gott sei Dank nicht so häufig der Fall.
Was sind dann die Fragen, wenn du auf der Straße in Holland oder sonst wo unterwegs bist, was wollen sie von dir wissen?
Ja, meistens ein Foto haben, von daher, das geht noch. Dann frage ich immer, dann will ich immer 5 € haben für das Foto natürlich, aber ansonsten geht es jetzt nicht darum, dass ich dann Löcher im Bauch gefragt bekomme. Meistens geht es dann darum, dass jemand irgendwie entweder ein Autogramm haben möchte oder ein Foto und das ist ja auch nett und hört ja auch dazu.
Ich glaube, was mir damals, als ich das erste Mal diese Doku gesehen habe, klar geworden ist, wie viel Taktik und System eigentlich dahinter hängt. Also ich glaube, als kleiner Junge hat man irgendwie Eurosport und sowas geguckt und man wusste, Tour de France ist und man hat gesehen, da sind viele Menschen an den Seiten und feuern die Leute an. Dann war es natürlich medial immer groß, wenn da irgendwelche Stürze waren und man gesehen hat, oh, was da eigentlich alles passiert. Aber nimm uns mal so ein bisschen gleich am Anfang mit so einem Blick hinter die Kulissen, wie groß ist euer Team, wer steht dahinter, was ist deine Rolle, was ist deine Position, wie funktioniert so ein Rennrad-Profi-Team?
Ja, insgesamt im Team haben wir, glaube ich, ungefähr 220 Leute. Wir haben 3 Teams, ein Profi-Männer-Team, Profi-Frauenteam und ein U23-Männer-Nachwuchsteam. Das sind insgesamt dann so 60 Fahrer und Fahrerinnen und da drumherum halt Team an Coaches, an Experts, an Masseuren, Mechanikern, Ernährungsberatern, Köchen, die dann halt immer von Holland aus, von dem Bosch aus, wo unser HPC, unser High Performance Center beheimatet ist, dann zu den Rennen fahren und wir dann ja häufig über die 3 Teams, ich sage mal, 5 Rennen gleichzeitig bestücken. Also 3 bei den Profis, 1 bei den Frauen, 1 bei den beim Nachwuchs, vielleicht manchmal sogar 6. Und das heißt, es ist ein LKW, ein Bus ist in Frankreich bei der Tour de France, gleichzeitig ist ein Bus und ein LKW in Italien bei einem Rennen und so weiter und so weiter. Also es ist einfach eine riesen logistische Herausforderung.
Ich wollte sagen, Logistikunternehmen sind eigentlich.
Auf jeden Fall, Gott sei Dank ist das nicht meine Abteilung, aber da gehört auch da arbeiten natürlich auch Menschen, die wirklich fulltime nur mit der Logistik vertraut sind und dafür zuständig sind. Es ist einfach schon ein relativ großes Unternehmen, würde ich mal sagen. Wir finanzieren uns natürlich zu großen Teilen aus Sponsorgeldern. Es gibt seit Jahren die Bestrebung im Radsport, es wird auch immer besser, dass es auch, ich sag mal, Einkommensströme gibt, die jetzt nicht nur von den Sponsoren abhängig sind, über Merchandising, über Einnahmen, die von Rennen kommen, über sowas wie die Netflix-Serie. Aber man kann es halt nicht vergleichen mit Sportarten wie Fußball, wo, wenn 60.000, 70.000 zahlende Zuschauer ins Stadion kommen, man natürlich schon mal ein ganz gutes Auskommen zusammenbekommt. Der Radsport ist eigentlich grundsätzlich gratis. Man kann sich überall an den Streckenrand stellen und sich das Rennen angucken und ist, denke ich, auch relativ nahbar. Das heißt, vorm Start, nach dem Ziel kann man die Radfahrer auch wirklich hautnah sehen und erleben.
Aber auch das wird diskutiert, ne? Eintrittstickets und sowas. Also ich glaube, der Radsport ist ja auch schon in Bewegung. Eine Zahl, über die ich gestolpert bin, und wir machen jetzt einfach nur so ein bisschen Business Talk, wir wollen da gar nicht so tief rein, aber ich habe gelesen, so die großen Teams, und ihr gehört zu den großen Teams, haben so ein Jahresbudget zwischen 20 und 50 Millionen. Das ist so, was man für ein Jahr einplanen muss.
Ja, definitiv. Also ich bin nicht auf der Business-Seite des Geschäfts, aber definitiv, ich sag mal, gehen da schon auch viele, viele Gelder um im Radsport, und ist es teuer, ein Team auf dem allerhöchsten Niveau zu betreiben und zu finanzieren. Für manche Teams ist das schwierig. Ich sag mal, Gott sei Dank sind die letzten Jahre auch wirklich viele, viele große Sponsoren in den Radsport eingestiegen, die das wirklich auch als ihr Marketing-Vehikel sehen. Auch aus dem Grund sind die Teams natürlich gemeinsam darauf erpicht, ein bisschen mehr sustainable Radsport zu bekommen, wo halt auch die Teams etwas mehr profitieren können, zum Beispiel von Fernseheinnahmen, die momentan eigentlich ausschließlich bei den Rennveranstaltern, vor allem natürlich bei der ASO, dem Veranstalter der Tour de France, liegen.
Der Sommer ist da und damit auch wieder die beste Zeit, öfter aufs Fahrrad zu steigen. Ich selbst fahre jeden Morgen mit dem Bike ins Office und liebe es, an der Alster lang zu fahren, frische Luft zu schnappen und ganz entspannt am Stau vorbeizuziehen. Wer sich ein bisschen mit Fahrrädern auskennt, weiß aber auch, ein wirklich gutes Bike kostet schnell mehrere tausend Euro. Und leider sind hochwertige Räder auch bei Diem ziemlich beliebt. Genau deshalb freue ich mich, dass wir mit Leasebike einen neuen Partner an unserer Seite haben. Das Prinzip ist super einfach. Als Unternehmen registrierst du dich bei Leasebike und kannst damit deinen Mitarbeitenden das Dienstradleasing als attraktiven Benefit anbieten. Die Mitarbeitenden können sich anschließend ihr persönliches Wunschrad aussuchen, egal ob Rennrad, Gravelbike, Stadtrad oder bequemes E-Bike. Durch die steuerlichen Vorteile sparen Mitarbeitende dabei oft bis zu 40% im Vergleich zum klassischen Kauf. Besonders stark finde ich das Rundum-Sorglos-Paket. Diebstahl- und Schadenschutz, 24/7 Pannenservice sowie Leistung für Inspektion und Verschleiß sind direkt inklusive. Man bekommt also nicht nur ein Fahrrad, sondern ein Gesamtpaket, das im Alltag wirklich entspannt. Und auch für Unternehmen ist die Einführung unkompliziert. Die Prozesse laufen komplett digital und der Verwaltungsaufwand für die HR bleibt minimal. Wenn ihr eurem Team einen attraktiven Benefit bieten wollt und gleichzeitig mehr Bewegung in euren Alltag bringen wollt, dann schaut unbedingt jetzt in die Shownotes und informiert euch bei Leasebike. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Also, Grisha, 220 Leute im Team, 6 rennen teilweise parallel gleichzeitig. Wie kann ich es mir vorstellen? Du sitzt in einem riesen Cockpit, in einem Auto voller Screens und kannst alle Rennen gleichzeitig monitoren und siehst, wie viele Watt gerade an welcher Etappe gedreht werden. Oder wie ist dann quasi zur Hochsaison? Wie sieht dein Tag aus?
Ja, wir haben ein Management-Team, also wir haben einen CEO, Richard Plügge, unseren Teameigentümer auch, der im Endeffekt, die Geschicke leitet, alles übersieht, darunter ein Sportmanagement-Team, zu dem ich gehöre, und das haben wir aufgeteilt. Ich bin derjenige, der für die Männer-Profi-Mannschaft zuständig ist. Wir haben einen Kollegen, der für den Performance-Bereich zuständig ist, also der alles plant an Trainingslagern, an wie wollen wir trainieren, was für Material brauchen wir und so weiter. Dann jemand natürlich, der fürs Frauenteam zuständig ist, jemand, der fürs Nachwuchsteam zuständig ist, und so arbeiten wir zusammen, und mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Männer-Profi-Bereich, und ich bin auch selber noch sehr aktiv als Coach in den Rennen selber und in dem Moment, in dem ich zum Rennen fahre, um da wirklich das Coaching, ich sage jetzt mal, bei Tour de France zu machen. Da muss ich natürlich auch ein Stück weit aus meiner Management-Rolle raustreten und mich wirklich zu versuchen, zu 100% auf dieses Rennen zu konzentrieren und nicht nebenbei auch noch denken, ich muss jetzt 2 andere Rennen auch noch leiten und coachen. Gott sei Dank habe ich da sehr, sehr gute Kollegen, die
du bist in dem Moment mit drin. Du fieberst quasi mit. Ja. Weil man muss ja auch sagen, du hast es eben gesagt, du bist mit 19 hast du eigentlich auch den großen Traum angetreten und hast dich entschieden damals, ich will Radprofi werden.
Ja, ich bin spät angefangen, Rad zu fahren mit 15, und eigentlich ab dem Moment, an dem ich das wirklich seriös betrieben habe, sage ich mal, war immer der Traum da, Radprofi zu werden. Habe parallel mein Abitur gemacht, danach Zivildienst gemacht und spätestens ab dem Moment habe da eine super Zeit gehabt, auch im Zivildienst, aber hatte halt einen Job, wo ich jeden Tag 8 Stunden im Büro sein musste und allerlei Helferdienste bei der Arbeiterwohlfahrt verrichten durfte. Von da an war mir klar, okay, wenn du damit jetzt fertig bist, dann wirst du auch wirklich Radprofi, weil dann kannst du dein Hobby zum Beruf machen. Und nicht, dass das ein einfacher Job ist, aber das war das, wofür ich immer gebrannt habe.
Aber wenn du sagst, mit 15 war schon spät, das wird sich jetzt wahrscheinlich nochmal verschoben haben. Also wenn du heute dir die Kaderschmiede anguckst, die Talente von morgen, wann muss man wirklich dedicated mit dem Rennradsport anfangen, damit du mal sagst, die Person hat das Potenzial, mal wirklich bei uns im Team zu fahren?
Ja, das kommt eigentlich ganz drauf an. Ich glaube, der Radsport ist ja nicht wie, ich sage, Schwimmen zum Beispiel, wo man enorm viel Technik braucht, wo man wahrscheinlich, wenn man mit 15 zum ersten Mal ins Wasser steigt, das nicht mehr schaffen kann. Im Radsport gibt es durchaus relativ viele Quereinsteiger. Wir haben zum Beispiel gerade einen jungen Norweger, Jürgen Nordhagen, im Team, der vor 2 Jahren noch Skilanglauf-Weltmeister war, sich danach voll auf den Radsport konzentriert hat. Natürlich den Radsport vorher auch parallel zum Langlaufen schon betrieben hat, aber wir sind da sogar eigentlich sehr offen und erpicht drauf, dass die Jungs jetzt nicht mit 10 Jahren angefangen haben, Rad zu fahren, ihre Schule geschmissen haben. Mit 10 Jahren geht das natürlich nicht, aber um sich wirklich nur auf diesen Sport zu konzentrieren. Also ich glaube, der Radsport, der ist auch prädestiniert für Quereinsteiger. Man muss natürlich sagen, es gibt, das kann man nicht auf ein Alter festmachen, aber es gibt irgendwann einen Punkt, an dem man vielleicht physisch noch die Leistung bringen kann, wenn man aus einer anderen Sportart kommt, aber dann doch die technischen Aspekte des Radsports im Peloton zu fahren mit 200 Leuten, Lenker an Lenker sich zu bekämpfen, die kann man irgendwann, denke ich, nicht mehr erbringen und nicht mehr lernen. Aber ich sag mal, 15 ist schon relativ alt für, ich sag mal, mit dem Sport wirklich anzufangen und vorher noch nie Rad gefahren zu sein, außer zur Schule. Aber es gibt durchaus Quereinsteiger und auch viele.
Was war Grischa für ein Jugendlicher? Schon sehr ehrgeizig, sehr auf den Sport erpicht oder?
Grischa war vor allem klein, dick und übergewichtig und hat dann irgendwann mal in seiner Pubertät sich vorgenommen, er möchte nicht mehr dick sein und hat viel abgenommen und wollte sich danach einen Sport suchen, der ihm dabei hilft, um nicht wieder zuzunehmen. Und das ist eigentlich der Anfang davon. Und eigentlich, komme nicht aus einer Sportlerfamilie, absolut nicht. Bei uns hat überhaupt keiner Sport gemacht, möchte ich mal behaupten. Habe das dann wirklich alles aus eigenen Stücken gemacht und bin immer unterstützt worden, aber es war halt in keinster Weise eine Familie dahinter oder Leute dahinter, die gesagt haben, hier, du musst jetzt aber mal und willst du nicht nochmal trainieren. Und das ist natürlich auch ein Unterschied zum Fußball, wo man weiß, okay, es ist 3-mal die Woche Training und 1-mal die Woche ist ein Spiel. Im Radsport meistens, in manchen Ländern ist es auch anders, aber ist das natürlich zumindest anfangs auch wirklich eine Eigeninitiative, dass man sich aufs Rad setzt und trainieren geht. Und ob man das 2 Stunden oder 8 Stunden macht, das kontrolliert dann keiner, solange man keinen Trainer hat. Und das ist meine mittlerweile, oder das ist immer noch so, dass unsere Fahrer natürlich nicht, oder nicht natürlich, aber bei uns und allgemein im Radsport nicht alle an einem Platz zusammen wohnen und jeden Tag gemeinsam trainieren, sondern jeder hat seinen eigenen Trainer, jeder hat seine Trainingsvorgaben. Das kann über Wattmessgeräte online alles super kontrolliert und analysiert werden, aber es steht halt keiner hinter dir morgens um 9 und sagt, hier, du musst jetzt aber
wo kommt es dann bei dir?
War das Bett und raus aufs Rad.
Und das war mit 15? Also dass du gesagt
hast. Das war bei mir mit 15 und wie gesagt, das kam wirklich, glaube ich, daher, dass ich übergewichtig war als Kind und keine schlimmen Erinnerungen habe, dass ich da ständig für gehänselt wurde, aber natürlich war mir das unangenehm und ich wollte absolut das nicht haben. Ich war auch immer, ich war ein sehr, sehr guter Schüler, ich hatte überall eine 1 und eine 3- in Sport und das war eigentlich das Einzige, was mich dann stark getroffen hat, dass ich halt der Langsamste beim Laufen war und der Schlechteste beim Fußballspielen und so weiter. Und wahrscheinlich ist das schon irgendwo der Drive, der dann bei mir gekommen ist, um es mir selber zu beweisen.
Was glaubst du, viele junge Menschen stehen ja auch irgendwie, sei es mit 15 oder mit 20, stehen irgendwie so im Leben und wir alle suchen ja irgendwie so ein bisschen nach dem, was wir können und was wir nicht können. Wenn man sich jetzt deine äußerlichen Faktoren anguckt, dann hast du ja selber gesagt, Sport 3-, ich war jetzt nicht der geborene Profisportler. Wie viel ist schon in frühen Jahren wirklich Talent und dann wirklich Disziplin?
Ja, ich denke, Talent gehört definitiv dazu. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich talentfrei war. Ich denke, wenn man auf den Radsport guckt, dann habe ich wahrscheinlich schon irgendwo eine gute Erholungsfähigkeit zum Beispiel gehabt, die nur nicht zum Tragen gekommen ist, sage ich mal. Aber Ja, es ist vor allem für mich der Willen und für etwas brennen und etwas machen wollen, das, was mich angetrieben hat und was, glaube ich, auch häufig der ausschlaggebende Faktor ist.
Wie findet jemand sein Talent oder seinen Willen, wenn man das von zu Hause noch nicht mitbekommen hat? Wie kann man sich selber ausprobieren, sei es unabhängig vom Sport? Wenn du dir deine Jungs anguckst, wie kommt so ein Brennen zustande?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe zwei Söhne, 19 und 22, die haben sich selbstständig gemacht im Musikbereich mit einem eigenen Label, was völlig weit entfernt ist von allem, was ich oder meine Frau jemals gemacht haben. Aber ich würde da mal behaupten, das Einzige, was ich oder wir zusammen ihnen immer nahegebracht haben, ist das zu machen und das zu verfolgen, was sie gerne machen und wo sie Spaß dran haben. Und im Endeffekt haben sie genau wie ich jetzt ihr Hobby zum Beruf gemacht in einem völlig anderen Bereich. Aber und dann ist es natürlich so, wenn man das hat, das war bei mir als Radprofi so, das ist bei mir in meinem immer noch Traumberuf jetzt als Coach im Management so. Es ist natürlich eben nicht immer den ganzen Tag nur alles toll und alles macht Spaß, sondern es steckt harte Arbeit dahinter. Und ich sehe meinen Sohn ungefähr 22 von den 24 Stunden am Tag am Laptop sitzen, weil er arbeitet. Dass da der Drive und das Verlangen muss natürlich wirklich da sein. Und nur wenn man meiner Meinung nach für etwas wirklich brennt, dann kann man das auch aufbringen.
Jetzt hast du viele junge Fahrer, die quasi in Zukunft oder bei dir schon im Team sind. Woran machst du auch Talent fest und wie definierst du Talent?
Ja, also gute Frage. Also es gibt natürlich Talente, an denen man sieht einfach von den physischen Werten schon mit 18, 19, dass man sagen kann, das wird mal ein ganz großer, ne? Der wird ganz viele große Rennen gewinnen. Es gibt andere, die vielleicht diese physischen Voraussetzungen nicht haben, wo man aber entweder sagen kann, die sind noch in der körperlichen Entwicklung, da wird noch ein Step stattfinden, oder man merkt, die haben aber so einen Willen, die wollen so unbedingt, die wollen da alles für tun. Und ich kann nicht sagen, ob man mit dem Willen alleine Tour de France-Sieger werden kann, aber man kann es auf jeden Fall auch sehr, sehr weit bringen. Gerade im Radsport, wo man einfach auch viel Eigeninitiative aufbringen muss, ist das natürlich auch ausschlaggebend.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen auf euer Team schauen und wie du quasi in den letzten 10 Jahren eigentlich dieses System gebaut hast. Man muss wissen, für alle, die euer Team nicht kennen, aber du hast ja quasi mit den Besten, mit Jonas, bei euch im Team gegen Pogacar, das ist ja quasi das dauerhafte Kopf-an-Kopf-Rennen. Du bist vor 10 Jahren angetreten mit einem Team, absolutes Mittelfeld wahrscheinlich, oder?
Ja.
Wie übernimmt man so ein Team? Wie kommt man rein? Welche Erfahrung hat dir schon als ehemaliger Radprofi ganz am Anfang geholfen? Und wie war dann Stück für Stück dieser Prozess zu verstehen, okay, wie müssen wir dieses System eigentlich aufbauen? Und am Ende kommen wir dahin, was das System heute eigentlich ist.
Ja, ein bisschen ausholend. In meinen letzten Jahren als Radprofi hatte ich schon immer auch das Gefühl, dass ich das als Coach weitermachen möchte, dass ich da vielleicht auch Talent für habe, um andere anzuleiten, um anderen zu helfen, ich sag mal, ihr bestes Potenzial zu entfalten. Habe dann erst 4 Jahre im Nachwuchsbereich gearbeitet, wo ich dann auch wirklich viel, direkt ins kalte Wasser geworfen worden bin und viel selber mir rausfinden musste, viel selber machen musste. Bin dann 2017 in der Tat zu damals Team Lotto Jumbo gegangen, meinem im Endeffekt dem Nachfolgeteam von meinem Team, in dem ich als Radprofi 14 Jahre lang gefahren bin. Habe da einfach ein Team vorgefunden, was unter der Leitung von Richard Plöge, von unserem CEO, und von Marijn Seemann, ich sage es mal, meinem sportlichen Vorgänger im sportlichen Bereich, aufgebaut wurde aus Ruinen, ist jetzt übertrieben gesagt, aber in den Jahren, bevor ich beim Team war, war es wirklich so, dass man das kleinste Budget von allen Profiteams, also allen Teams der ersten Kategorie nennt sich das, hatte, dass man nur ganz wenige Rennen gewonnen hat, dass es wirklich auch schwierig war, da in der Zusammenarbeit, da hat nicht alles gepasst. Und dann hat man begonnen, wirklich da eine Teamkultur aufzubauen, sich abzufragen, wie wollen wir denn eigentlich zusammenarbeiten, wofür wollen wir stehen? Und da bin ich, sage ich mal, so reingerutscht. Das habe ich nicht alles selber entwickelt. Ich bin da als dann hingekommen als absolut enthusiastischer Coach, der unbedingt das größtmöglich erreichen möchte, und habe da einfach eine Basis vorgefunden, wo ich extrem gefördert worden bin, auch in neue Innovationen mit ins Team einzubringen, über die Taktik auf eine andere Art und Weise nachzudenken. Und ich glaube, was meine Stärke damals schon war, sich auch noch weiterentwickelt hat, ist einfach die Menschen, in dem Falle sind es bei mir meist die Fahrer, zusammenzubringen und aus einem Haufen Individualisten versuchen, ein Team zu formen. Und das klappt nicht immer zu 100%. Und das ist auch nicht einfach, aber das ist eigentlich für mich absolut die Basis und das Geheimnis des Erfolgs.
Aber lass uns mal das Gedankenexperiment machen, weil ich glaube, das beschäftigt uns alle, egal ob es im lokalen Fußballverein ist, ein Profi-Rennsportteam oder ein Startup, was gerade dabei ist zu gründen. Wir sind am Anfang irgendwie eine Gruppe von Individuen. Wie gehst du ran? Du definierst als erstes, wie wollen wir arbeiten und auf welches Ziel eigentlich hin?
Genau, also ich denke, das Allerwichtigste ist erstmal eine Basis zu haben, eine Kultur zu haben, worauf können wir uns verständigen, was ist für uns alle gemeinsam wichtig und nicht nur für den CEO oder für das Management, aber für alle in dem Team, in der Firma, wo auch immer. Das ist natürlich nicht einfach, einerseits kann man sich darüber unterhalten und sagen, das ist es und dann wird es nie wieder angesprochen, dann ebbt das schnell wieder weg, aber ich denke, das ist eine Basis, die wir bei uns im Team haben, wo wir sagen können, hier, Masseur XY wird darauf angesprochen, dass er was getan hat, was auch immer, was nicht im Rahmen dessen passt, wie wir als Team zusammenarbeiten wollen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und da kann man dann Menschen darauf ansprechen. Und ich denke.
Also es ist ein Wertesystem, auch so ein bisschen das Regelsystem, wonach und wie wir miteinander arbeiten wollen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Hast du so ein paar Leitlinien, die ihr jetzt habt, die ihr ausgearbeitet habt, die stellvertretend dafür stehen?
Ja, zum Beispiel, dass wir, also eins der Punkte ist We Dare, also wir trauen uns was. Es geht natürlich viel über die Zusammenarbeit, dass wir miteinander sprechen, nicht übereinander sprechen, dass wir jeden Tag das Beste aus uns rausholen wollen. Das sind so, ich sag mal, die Kernpunkte, dass wir innovativ sein wollen, aber auch über ganz, ganz stark definitiv über das Miteinander, dass wir die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen. Und das ist, denke ich, wichtig, dass das wirklich in der ganzen Organisation verankert ist und natürlich mindestens genauso wichtig, dass es von oben auch vorgelebt wird und dass es nicht ist, wenn das erwarten wir von euch, ich sage jetzt mal in meinem Fall im Management, machen genau das Gegenteil davon und bekriegen uns gegenseitig oder was auch immer, dann funktioniert es natürlich von oben herab auch schon nicht. Und ich würde mich beschreiben zum einen als absoluten Teamplayer und zum anderen als Leading by Example und auch wirklich ja, dem nachzukommen, das nachzuleben, wofür ich stehe und wofür ich stehen möchte.
Wie gehst du dann damit um? Du hast dieses Team aus 10, 20, 30, 40 Fahrern. Du hast im besten Fall diesen einen Superstar. Wir alle sehen den Tour de France-Gewinner Jonas. Dahinter stehen aber ganz, ganz, ganz viele Fahrer, die über, ich glaube, 23 Tage sich in den Windschatten oder von ihm klemmen, den Rücken frei halten. Wenn wir das aufs Team übertragen, wir wollen doch alle irgendwo, oder nicht alle, aber viele wollen gesehen werden, wollen auch mal im Rampenlicht stehen. Wie kriegst du sowas ins System rein? Was für Player brauchst du? Wie guckst du auf diese Teamkonstellation?
Ja, das ist genau die große Herausforderung. Ne? Dass im Endeffekt, ich sag mal, der Radsport ein Individualsport ist oder zumindest jeder, der irgendwann mal anfängt, Rad zu fahren, ist das meist alleine und es gewinnt halt immer die Person und nicht so sehr das Team. Wobei im Fußball, wo das Team gewinnt, hat man wahrscheinlich dieselben Probleme. Aber es geht natürlich darum, aus den Haufen Individualisten ein Team zu formen. Und mein erster Trainer, oder nicht mein erster Trainer, mein Trainer bei den Profis vor vielen, vielen Jahren hat mir zu mir gesagt, die absoluten Top-Fahrer sind auch immer sehr, sehr spezielle Charakter, die alle eine Gebrauchsanweisung haben. Und dem ist natürlich so. Und das gilt wahrscheinlich nicht nur für den Sport, sondern auch fürs Business. Wenn man irgendwelche Köpfe hat, die besonders pfiffig oder clever sind, sind das vielleicht auch häufig Typen, die auch, die dann auch ein bisschen extra Aufmerksamkeit brauchen. Und es ist auch nicht so bei uns im Team, das muss man ganz klar sagen, dass jeder gleich ist, dass Jonas Vingegaard genau derselbe ist und dieselben Vorgaben hat wie die Nummer 28 im Team. Aber wir achten natürlich immer sehr, sehr auf das ganze Teamgefüge, weil Jonas nur die Tour de France gewinnt, wenn er auch die richtigen Helfer an seiner Seite hat. Und zum Beispiel sein ich sage jetzt mal, vielleicht wichtigster Helfer ist Wout van Aert, ist der andere Topstar bei uns im Team. Und Wout van Aert ist der beste Helfer für Jonas Vingegaard in der Tour de France. Aber Wout van Aert ist auch ein absoluter Weltstar. Und um ihn auf das absolut beste Level bei der Tour de France zu kriegen, muss auch für ihn was drin sein. Muss auch für ihn ein Etappensieg oder ein Führungstrikot oder irgendwas drin sein, um ihn zu motivieren, dass er auch daneben oder parallel dazu sich für den Leader dann für die Gesamtwertung weg zurücknehmen kann. Und das ist halt immer ein Geben und Nehmen. Das Einfachste wäre zu sagen, da ist der eine Leader und ihr alle anderen habt nichts zu sagen und ihr macht nur den Buckel krumm. Aber im Endeffekt wollen wir am liebsten die 8 besten Fahrer der Welt in einem Team vereinen, um dann auch das stärkste Team der Welt zu haben. Und da liegt vor allem die Herausforderung. Und da ist mir vor allem immer wichtig, dass Klarheit herrscht, dass die Dinge einfach angesprochen werden, so klar wie möglich. Und dass jeder, ich sag mal, ein Stück weit Aufmerksamkeit bekommt, wenn wir beim Rennen sind. Ich spreche jeden Tag mit jedem Fahrer individuell auch nach dem Rennen. Und das ist natürlich, oder das ist nicht so, dass ich dann nur mit Jonas spreche und die anderen 7, die interessieren mich nicht, sondern bei jedem Fahrer mal reinschauen, was gibt's, gibt es da Themen, die wir ansprechen müssen. Wir machen natürlich immer eine Nachbesprechung, eine Vorbesprechung. Zeitlich und logistisch gesehen passiert das meist dann gemeinsam am nächsten Tag, bevor die nächste Etappe wieder losgeht, aber viel zu kommunizieren.
Wie schaffst du es quasi auch ich glaube, es ist ja ein Balanceakt zwischen, wir wollen den internen Wettbewerb in einem Team, dass sie sich gegenseitig anspitzeln, zu es kippt und es ist eigentlich nur Stress und die Leute gehen sich auf den Sack.
Ja, das passiert schon mal, aber das ist natürlich, ich sag mal, der generelle Balanceakt, in dem man immer wieder sehen muss, das beste Team bei der Tour de France ist nicht unbedingt nur die besten 8 Fahrer, die wir im Team haben, zusammenstecken und zur Tour de France zu schicken, sondern wir denken natürlich schon sehr, sehr viel über das Teamgefüge nach und schicken die Gruppe zur Tour oder zu jedem Rennen, die auch am bestmöglichen miteinander zusammenarbeiten kann.
Was sind so die entscheidenden Hebel, wenn wir sagen, okay, ihr habt ein Team aus 2 Stars, der eine ist hoffentlich immer derjenige, der am Ende im Treppchen steht, der andere muss, habe ich verstanden, auch ab und zu Etappen gewinnen und muss gewisse Trikots haben, damit er auch die Sichtbarkeit hat. Was würdest du trotzdem sagen, unterscheidet die ersten 3 Top-Teams von dem Rest? Ist es dieser eine Superstar? Ist es die Taktik dahinter oder ist es das Gesamtgefüge?
Ja, es ist unterschiedlich. Man muss ganz klar sagen, unsere großen Konkurrenten vom Team UAE mit Tadej Pogacar, die haben im Moment einfach den besten Radfahrer der Welt, der fast jedes Rennen gewinnt, wo er am Start steht, weil er jeden abhängen kann. Dann ist das Team dahinter vielleicht etwas weniger wichtig, aber auch die haben ein extrem starkes und extrem gutes Team, was einfach funktioniert, wenn der große Leader dabei ist, weil jeder weiß, wenn ich hier heute meine Arbeit mache, gewinnen wir am Ende. Und heute ist nicht der Tag, an dem ich mich selber verwirklichen kann, sondern heute geht es um Tadej Pogacar. Das ist jedenfalls, ich sage jetzt mal, meine Außeneinschätzung. Und im Umkehrschluss nimmt dieses Team sich auch bewusst raus, wenn, ein bisschen im übertriebenen Sinne gesagt, wenn Tadej nicht dabei ist, könnt ihr alle machen, was ihr wollt, und habt ihr alle die Chance zu gewinnen. Und das ist auch eine Möglichkeit. Und bei uns geht es einfach darum, um Tadej Pogacar schlagen zu können, müssen wir die individuell bestmöglichen Radfahrer zusammen gegen ihn antreten lassen aus unserem Team. Und aber trotzdem muss dann immer noch das Teamgefüge stimmen.
Was ich spannend finde, in einer Welt, in der aktuell jeder versucht, irgendwie eine Personal Brand zu sein und jeder versucht, irgendwie immer lauter zu sein, seid ihr fast eine Gegenkultur. Also bei euch ist es, du kannst ja nur dann Weltklasse sein, wenn wieder das Team gewinnt. Und trotzdem hast du diese Personal Brand. Ich glaube, bei euch gelesen, bei euch gibt es den Spruch, no one is bigger than the team. Was steht hinter diesem Satz?
Ja, dass im Endeffekt wir als Team gewinnen wollen. Ich zur Tour de France gehe als sportlicher Leiter, als Chefcoach und mir im Endeffekt egal ist, ob Jonas die Tour de France gewinnt oder jemand anders von uns. Die Fakten sind natürlich, dass außer Jonas eigentlich niemand gewinnen kann. Deswegen ist es klar, wer der Leader ist. Aber im Endeffekt geht's uns darum, die Tour de France als oder welches Rennen auch immer als Wismar-Liesebike zu gewinnen und nicht jetzt einen einzelnen Fahrer zu highlighten und zu promoten. Und natürlich trotzdem freue ich mich über jeden Sieg von Jonas, jeden Sieg von Wout, aber genauso auch über jeden Sieg von einem anderen Fahrer aus dem Team. Und das ist halt was, wie gesagt, was nicht einfach ist, aber was wir versuchen, würde ich jetzt mal sagen, aus einem individuellen Sport einen Teamsport zu machen.
Und trotzdem, wie viel Ego braucht dann jeder Champion?
Sehr viel, weil sonst wäre er kein Champion. Und das ist genau auch ein Teil des Problems natürlich, dass man da konstant mitspielen muss, weil es auch einfach so ist. Es gibt auch Fahrer, die, ich sag mal, der Grischa Niermann, ich selber war immer Mannschaftshelfer, sehr mannschaftsdienlich, aber mit 28 Grischa Niermanns würde man niemals die Tour de France gewinnen. Und da liegt natürlich genau das Problem, dass man braucht absolut die Champions und die müssen auch einen gewissen Charakter haben, sage ich jetzt mal, weil deswegen sind sie auch so Siegertypen. Und trotzdem versucht man daraus ein Team zu formen. Und das ist, ich sag mal, der Hauptteil meiner Arbeit.
Ab wann wird Ego gefährlich?
Ja, wenn es den gemeinsamen Zielen, die auch gemeinsam gesetzt sind, die besprochen sind, im Wege steht, dann wird es irgendwann natürlich problematisch.
Und gibt's dann Situationen auch schon in der Vergangenheit, wo du dann als Teamchef auch mal die Personalrochade anschmeißen musstest und wo dann quasi...
Ja, die gibt es durchaus, natürlich, dass auch nicht immer jeder mit jeder Entscheidung glücklich ist. Das ist so und da muss man auch mit leben. Ich denke, wie gesagt, das Einzige, was man dann machen kann oder was wofür ich jedenfalls stehen möchte, ist, um da dann immer klar und deutlich zu sein und das auch zu kommunizieren.
Ich höre ganz viel bei dir raus, ganz viel Klarheit ist es auch im Gespräch. Also ganz klar zu sagen, wie wir als Team funktionieren wollen, wie wir miteinander arbeiten, wie wir Jonas in dem Fall unterstützen oder Wout. Und dann aber auch die harten Gespräche nicht lange aufschieben, sondern du gehst dann relativ schnell rein in die Nachbesprechung, in den Konflikt und versuchst es aufzulösen.
Ja, und das ist natürlich nicht immer einfach. Das ist auch nicht, ich sage jetzt mal, meine Lieblingsbeschäftigung. Aber und es klappt auch nicht immer. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Aber das ist definitiv das, was glaube ich dafür sorgt, dass wir so einen Zusammenhalt haben und dass das so gut klappt bei uns, dass wir auch, ich sag mal, vor schwierigen Gesprächen nicht Halt machen und uns da zurückziehen und denken, hoffentlich legt sich das jetzt wieder von selber.
Ist das auch was du außerhalb des Sports anwendest, also diese schwierigen Gespräche, Face the Tiger, relativ schnell und konsequent anzusprechen?
Eigentlich gar nicht, nein.
Nein?
Nein. Also ich bin ein sehr, sehr harmoniebedürftiger Mensch.
Aber interessant. Und, also
nein, außerhalb des Sports brauche ich das eigentlich auch nicht. Von daher, ja.
Ich habe dich vorhin gefragt, wie bringst du dir diese Dinge bei? Also das eine ist jetzt zu sagen, vor 10 Jahren selber als junger Teammanager reinzustarten. Jetzt hast du gesagt, du hörst ja gerne auch mal Podcasts und Pep Guardiolas und sowas an.
Ja, und nebenbei, oder nicht nebenbei, sondern als ich aufgehört habe mit Radsport, in meinen ersten Jahren als Coach, habe ich auch eine Coaching-Ausbildung gemacht in den Niederlanden, die über 2 Jahre ging. Allerdings, ich sage jetzt mal, immer mit Blöcken an Unterricht, weil ich natürlich Vollzeit auch als Coach am Arbeiten war. Auch in den letzten Jahren haben wir über das Team noch eine weitere Coaching-Ausbildung gemacht in Zusammenarbeit mit einem sportpsychologischen Unternehmen aus den Niederlanden, die auch viele Fußballclubs und so weiter
betreuen. Was lernst du da? Was bringt ihr dabei?
Ja, allerlei Aspekte von Leadership, von wie führt man schwierige Gespräche, wer bin ich als Leader, wofür will ich stehen, in andere Sportarten reingucken, wie macht man das, wie macht ein Coach in einer anderen Sportart das, was kann man für sich selber da wieder mitnehmen, alle möglichen Sachen.
Was für Sportarten guckst du dir an? Also wo lernst du noch was, wo siehst du Parallelen oder wo kann man von übertragen?
Ja, ich würde sagen, grundsätzlich lerne ich jeden Tag was, lerne ich jeden Tag von meinen Söhnen, wie sie ihre eigene Firma gerade aufbauen, lerne ich von meinen Kollegen, lerne ich, wie gesagt, von Podcasts. Ich interessiere mich sehr für Fußball, gucke mir das auch viel an, aber bin da auch sehr, sehr interessiert, wenn man irgendwie mal was lesen oder sich angucken kann von Coaches, wie die eine Ansprache machen vorm Spiel oder wie sie eine Analyse machen in der Menschenführung, auch im taktischen Bereich. Bereich haben wir uns in den letzten Jahren viel, viel beim Fußball angeguckt. Ja, wie denkt man eigentlich beim Fußball über Taktik nach? Was können wir fürs Radrennen lernen? Ja, ich finde es einfach super interessant, andere Perspektiven zu sehen. Und das ist nicht dann ständig so, okay, das muss ich mir aufschreiben, das lerne ich davon. Aber dann nehme ich immer was mit und was, wo ich denke, dass mir vielleicht in irgendeiner Situation auch wieder helfen kann.
Mit wem würdest du gerne mal in einem Raum sitzen? Trainer, Sportler, um mal, so wie wir, ohne Mikrofon eine Stunde lang in seinen oder ihren Kopf gucken?
Mit Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp? Warum? Ja. Was macht er gut?
Ja, ich glaube, dass der, ohne das zu wissen, von außen gesehen zu haben, dass der über Jahre lang in jedem Team, was er geführt hat, mit seiner Art einfach die Menschen mitgenommen hat und sie zu neuen Höhen gebracht hat und auch immer wieder geschafft hat, die Leute zu motivieren und sie zur Höchstleistung zu bringen und dabei ein Team zu formen, ein Team zu haben, auch anerkannt zu sein, beliebt zu sein. Ich glaube, wer jetzt gerade ganz aktuell sieht, wie Hansi Flick bei Barcelona da das Team führt. Und da muss man auch sagen, er war auch bei der Nationalmannschaft in Deutschland auch nicht immer erfolgreich. Es gibt immer Höhen und Tiefen, aber ich denke, da sieht man schon einfach einen Coach, der es schafft, oder wenn man sich PSG anguckt, Coaches, die es schaffen, wirklich ein Star-Ensemble zu einer Mannschaft zu machen. Und da, das ist, finde ich, schon sehr, sehr interessant.
Jetzt habe ich verstanden, wie du quasi Teams formst, wo du die Inspiration holst, wie du die Leute auch ein bisschen triezen kannst, den internen Wettbewerb anheizt. Das andere große Thema, frage ich mich von außen, welche Rolle spielt Technik, Sensorik, KI, Daten, Trainingsdaten, Etappenauswertung?
Ja, jetzt, extrem große Rolle. Also mehr und mehr natürlich. Wir haben auch mittlerweile ein KI-Unternehmen als Sponsor, die nicht nur uns bezahlen, sondern auch mit Mistral AI auch uns, ich sag mal, ihr Know-how zur Verfügung stellen. Wir versuchen, alles zu analysieren. Wir versuchen natürlich vorm Rennen nicht zu berechnen, aber alle Daten, die wir zur Verfügung haben, damit reinzuziehen, wie wird denn das Rennen ablaufen, was können wir erwarten, was müssen wir machen, um unsere Chance auf einen Sieg zu vergrößern. Die Fahrer laden täglich ihre Leistungsdaten hoch im Internet. Wir wissen genau, wie viel Watt sie treten können, wie gut sie drauf sind. Da kann man ganz viel Analyse drauf loslassen. Trotzdem bin ich auch jemand, da mache ich gerne Gebrauch von. Trotzdem bin ich auch jemand, der absolut davon überzeugt ist, dass man den mentalen Aspekt, der den Unterschied macht, ob man am Tag dann vielleicht doch 30 Watt mehr treten kann oder 30 Watt weniger, dass man den absolut nicht außer Acht lassen darf und dass man einfach das den ganzen Mensch betrachten muss, weil ich sag mal, wenn wir jetzt nur auf die Daten schauen, dann würden wir wahrscheinlich jeden unserer Fahrer neun Wochen lang auf dem Teide in Teneriffa im Höhentrainingslager einschließen, um das optimale Training im Vorbereitung auf den Höhepunkt zu haben. Und,
aber du weißt, das kannst du nicht machen, weil dann hast du die Burnout und haben keinen Bock mehr Fahrradfahren.
Dann hast du 7 von 8 Fahrern, die starten dann bei Tour de France und haben aber einen Burnout. Und genau deswegen muss man halt immer nach dem Menschen gucken und muss man auch da einfach individuelle Entscheidungen treffen. Der eine, der findet es prima, um 4 Wochen am Stück von der Familie getrennt im Höhentrainingslager zu sein. Der andere, der für den ist das eine sehr, sehr große mentale Belastung, so dass ich dann auch überzeugt davon bin, ja, wenn wir das machen, dann ist er vielleicht physisch am besten vorbereitet, aber da ist er mental nicht imstande, um die Höchstleistung zu bringen. Und das muss man einfach alles sehr individuell betrachten.
Wie viel Technik hat sich denn in den letzten, also in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, kam ja exponentiell mehr Technik dazu? Wie viel mehr Leistung hat diese Entwicklung dann letztendlich wirklich dazu beigetragen, dass die Fahrer, wo sie heute sind, besser sind? Sind das 10%, ja, 20%, 30%?
Also es kam extrem viel Technik dazu, definitiv. Das ist mehr ich würde mal behaupten, in der Analyse, in dem womit ich arbeite, um ein Radrennen vorzubereiten, zum Beispiel, dass wir uns die Strecke genau vorher am Laptop angucken können, uns Notizen machen können für jeden Meter der Strecke, wie es aussieht, dass wir besser mit den Fahrern kommunizieren können, dass wir mittlerweile mit Starlink im Auto auch das Radrennen im Fernsehen verfolgen können und nicht 90% der Zeit auf einen grauen Bildschirm gucken, weil die Verbindung nicht richtig ist. Ich denke, für mich persönlich, wenn man auf die Fahrer jetzt schaut, was hat sich da in den letzten Jahren verändert, ist, glaube ich, die allergrößte Veränderung. Das ist keine Revolution, aber die Optimierung der Ernährung, sowohl im Rennen als auch im Erholungszeitraum. Das ist meiner Meinung nach ein absoluter Gamechanger zu der Zeit, in der ich Radprofi war, wo man einfach, natürlich gab es da auch schon Energiedrinks und Gels und Riegel und so weiter, aber da hat man halt irgendwas gemacht.
Wie sieht es heute aus? Also ganz konkret?
Ja, heute sieht es aus, dass wir eine eigene Firma haben mittlerweile, die nennt sich Food Coach, die eine Ernährungs-App entwickelt hat, wo der Fahrer seine Trainingsdaten hochlädt und dann genau angewiesen wird, was er zu essen hat, zu welchem Zeitpunkt. Glücklicherweise für die Fahrer, wenn sie mit uns im Trainingslager oder beim Rennen sind, haben wir unsere eigenen Köche bzw. Ernährungsberater dabei, die dann die Mahlzeiten auch zubereiten, sodass die Jungs nur mit ihrem Handy und ihrer Waage bewaffnet, sage ich jetzt mal, zum Buffet gehen, also zum Fahrerbuffet gehen. Die essen natürlich nicht vom Buffet im Hotel, sondern nur von dem, was unsere Köche zubereiten und sich dann genau die aufs Gramm genau, möchte ich mal fast behaupten, auftun, was sie brauchen. Und da drumherum ist klar, okay, nach dem Rennen in der ersten Stunde musst du das zu dir nehmen, nach 3 Stunden das. Und was vielleicht noch einen größeren Faktor spielt, ist halt die Ernährung während des Wettkampfs, wo man mittlerweile auf teilweise 120, teilweise noch mehr Gramm Kohlenhydrate pro Stunde geht, die Fahrer zu sich nehmen müssen, um die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und das war halt vor 10 Jahren noch absolut nicht bekannt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht der Fall, dass das auch wirklich in der Praxis so gemacht wurde.
Welche Rolle spielen, also ich meine, wir reden ja jetzt gerade über diesen ganzen Longevity-Trends. Ich kenne selber von mir auch regelmäßige Blutanalysen, dadurch gewisse Allergien ableiten, Trainingsplan machen. Welche Rolle spielen Supplements auch bei euch?
Die spielen eine Rolle. Wir haben natürlich auch, ich sag mal, unseren medizinischen Staff, die dafür zuständig sind, welche Supplements gegeben und gebraucht werden. Das ist ein Bereich, wo ich behaupten würde, mit einer gesunden Ernährung bekommen unsere Sportler auch alles, was sie brauchen. Problematisch wird es dann, dass sie häufig während der Rennen Low-Fiber-Diäten machen, das heißt keine Ballaststoffe zu sich nehmen sollen, dürfen, um das Gewicht noch ein bisschen reduzieren zu können. Das heißt, dann gibt es fast nur noch weißen Reis und Hühnchen ohne jegliches Gemüse oder was auch immer. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass es dann zumindest noch irgendwelche Gemüsesäfte dazu gibt, die keine Ballaststoffe haben und dass dann auch noch, Supplemente dazukommen, dass halt die Sachen, die man normalerweise über eine ganz ausgewogene Ernährung zu sich nimmt, dass die dann ersetzt werden.
Bist du selber am Tracken? Hast du irgendwelche Tracking-Devices, Schlafqualität, HRV?
Ich habe das letzte Mal auf der Waage gestanden, als ich noch aktiv als Radprofi war und benutze weder irgendwelche Tracking-Devices noch. Das Einzige, was ich habe, ist ein Wattmessgerät auf meinem Fahrrad. Da möchte ich natürlich schon ab und zu mal wissen,
was ist der Spitzenwattsatz?
Wie viel Watt ich noch treten kann. Aber
was sagt die Wattanzeige?
Geht noch.
Sag mal ungefähr.
Ja, das kann man nicht. Es gibt natürlich die Wattzahlen sind. Es gibt Wattzahlen. Was ist der Peak? Was kann man über 10 Minuten treten? Was können wir 20 Minuten treten? Das kontrolliere ich auch nicht. Aber
also griechischer Peak 2026.
Peak, wenn ich über 1000 Watt noch komme, wenn ich antrete beim Sprint, dann dann bin ich froh. Allerdings war das als Radprofi auch nicht besser und mittlerweile ein paar Kilos.
Aber das hat sich ja gut gehalten. Also kann man das
mehr
auch so
auf der Waage, dann geht das einfach.
Spannend, weil am Ende des Tages, wenn du sagst, okay, es ist immer mehr Technologie in den letzten 10 Jahren geworden, der eigentliche Gamechanger war die Ernährung und unsere Sportler so einzustellen, dass sie quasi auf die Minute in der jeweiligen Etappe die richtigen Kraftreserven abgreifen können. Weil das andere ist doch, also
wie viel Taktik ist vor so einem Rennen auch wirklich notwendig? Und dann siehst du auf einmal, dass das andere Team komplett anders angreift oder du hast den ersten Sturz oder sowas und dann musst du nach 20 Minuten deine wochenlange Strategie über den Haufen werfen. Was machst du dann so? Wie handelst du so eine Situation?
Ja, mein Motto ist allgemein, irgendwas ist immer, weil eigentlich kein Tag vorbeigeht in meiner Position, an der nicht irgendein Fahrer stürzt, krank ist, irgendwas passiert, dass man die Pläne wieder ändern muss. Nichtsdestotrotz finde ich es enorm wichtig, die Pläne zu haben. Wir machen immer im Winter unsere Pläne gemeinsam mit den Rennfahrern für die nächste Saison. Das heißt, wir führen im Trainingslager Gespräche im Dezember, dass jeder Fahrer zumindest bis zur Tour de France weiß, welches Rennprogramm er hat, wo er sich darauf vorbereiten kann. Immer mit dem Disclaimer, es kann alles passieren und meistens dauert es dann 3 Wochen, dann steht die Tour dann an, das erste Rennen in Australien auf dem Programm und dann müssen wir unsere ersten Anpassungen schon wieder machen, weil jemand krank oder verletzt ist und dort nicht starten kann. Aber das gehört halt dazu und wie gesagt, für mich enorm wichtig, Pläne zu machen. Andererseits genauso wichtig, flexibel zu sein und das gilt auch für die Taktik. Wir legen uns immer unseren Plan zurecht, aber du sagst es gut, da sind noch 24 andere Teams oder 22 andere Teams, je nach Rennen, im Rennen, die natürlich auch ihre eigene Taktik haben und wir sind immer stolz darauf und das ist in der Vergangenheit auch häufig gelungen, wenn wir unsere Taktik den anderen auferlegen können, sage ich jetzt mal.
Und das klingt wie? Indem du möglichst wenig von deiner Taktik verrätst oder dass du unvorgesehene Manöver...
Am liebsten sage ich jetzt mal, dass das Rennen gewinnen mit unvorhergesehenen Manövern. Das ist für mich persönlich das höchste der Gefühle, dass man sagen kann, wir haben uns jetzt wirklich was überlegt,
der Kniffer,
die anderen, wo die anderen nicht drüber nachgedacht haben. Und damit haben wir jetzt das Rennen entschieden. Die Wahrheit ist auch, dass es viele, viele Rennen gibt, die gerade die ganzen Klassiker, die eigentlich immer auf derselben Strecke gefahren werden. Das heißt, man weiß, okay, das ist letztes Jahr passiert, das ist vorletztes Jahr passiert und dann gibt es durchaus viele Rennen, die schon eigentlich immer nach demselben Schema ablaufen. Und da kann man sich überlegen, ja, wir greifen dann noch 50 Kilometer früher an, aber damit ist man dann auch nicht zwingend erfolgreich. Von daher ist es manchmal auch dann zu akzeptieren, okay, dieses Rennen ist so aufgebaut, sage ich jetzt mal, mit den Anstiegen, mit den Schwierigkeiten, die irgendwo im Laufe des Rennens kommen, dass da jetzt nicht Grischa kommen kann und sich ausdenkt, oh, wir machen aber jetzt hier da irgendeine Aktion und stellen damit das Rennen komplett auf den Kopf. Von daher, trotzdem bei jedem Rennen enorm wichtig, dass wir uns unsere eigene Taktik zurechtlegen.
Wenn du dich an die letzten Jahre zurückerinnerst, was war so für dich der persönlich besonderste Moment?
Ja, ich denke, da gibt es viele. Das erste Mal eine große Rundfahrt zu gewinnen, 2019 war das, glaube ich, mit Primoz Roglic. Natürlich die Tour de France zu gewinnen mit Jonas 2022, 2023 auch. Jetzt gerade vor ein paar Wochen hat Wout van Aert Paris-Roubaix gewonnen, das größte Eintagesrennen wahrscheinlich, was ja auch enorm großer Erfolg war und enorme Freude. Ich sage mal, der Unterschied bei so einem Eintagesrennen, Wout hat das Rennen im Sprint gegen Tadej Pogacar gewonnen. Das heißt, 3 Sekunden bevor es zu Ende war, wussten wir noch nicht, ob er gewonnen hat. Und dann ist natürlich nochmal eine andere Freude, andere Emotionen. Bei unseren Tour de France-Siegen war es wirklich so, dass, ich sag mal, der Sieg sich ja schon anbahnte über die letzten Tage und Wochen und dass es eigentlich dann in den letzten Tagen immer nur noch drum geht, na, hoffentlich passiert nichts. Und selbst am letzten Tag auf dem Champs-Élysées in Paris, wo eigentlich das Rennen schon entschieden ist und von mir aus auch die Masseure und die Mechaniker und auch die Rennfahrer am Abend schon davor schon mal anstoßen dürfen, dann geht es mir darum, ich will voll im Fokus bleiben und ich will von nichts was wissen, sage ich jetzt mal, weil erstmal müssen wir noch die letzte Etappe sturzfrei und defektfrei durchkommen. Und muss man fast sagen, ist so ein Tour de France-Sieg fast mehr in dem Moment dann, wo es passiert, fast mehr eine Erleichterung, als dass man dann das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich was erreicht. Man denkt dann eigentlich, boah, endlich ist vorbei und es ist nichts passiert. Das ist natürlich, da steht schon im Kontrast ein bisschen zu so einem Eintagesrennen, wo einfach dann der Moment ist, wenn man das Rennen gewinnt.
2022, ihr gewinnt die Tour de France, du bist erleichtert, dass ihr es geschafft habt. Nimm uns mit in die ersten Minuten, Stunden danach. Realisiert man das dann? Braucht es ein paar Tage, bis man es begriffen hat? Oder ist es dann auch so ein Moment, ich habe jetzt gerade mit Jan Frodeno gesprochen, der hat den Ironman auf Hawaii gewonnen, hat gesagt, so Ekstase, Champagner, alles. Und am nächsten Tag kommt er nach Hause und seine Frau fragt, Oder er fragt seine Frau, was gibt es denn heute Abend zu essen? Also von diesem Mega-Peak.
Sehe ich ähnlich.
Zu, du kommst also nach Hause und der Alltag ist wieder da.
Ja, das sowieso. Natürlich haben wir den Tour de France-Sieg in Paris ausgiebig gefeiert und machen wir das sowieso immer, dass wir mit dem Team zusammenbleiben, wenn nachher Tour de France, egal ob wir gewonnen haben oder nicht, und da nochmal drauf anstoßen. Und natürlich ist die Freude dann groß, aber wie gesagt, irgendwo auch die Erleichterung. Und in meinem Job, ich kann mich da jetzt nicht genau dran erinnern, aber ich weiß genau, dass es am nächsten Tag darum ging, in 3 Tagen ist die Polen-Rundfahrt und da hat sich jetzt gerade einer auf die Nase gelegt, der kann nicht fahren, Grisha, wer soll denn da jetzt als Ersatz fahren? Also man ist auch wieder ganz schnell auf dem Boden der Tatsache.
Wie sieht, Grisha, bei dir so eine typische Woche aus? Also du hast gesagt, du bist 100, 200 Tage im Jahr unterwegs. Es ist dein Motto, es ist irgendwas ist immer. Aber nimm uns mal mit, wie planst du deine Woche? Wann stehst du morgens auf? Ist es dann durchgetaktet oder wartest du darauf, dass irgendjemand anruft und irgendein Problem gelöst werden muss?
Ja, Plan. Also meine persönliche Planung ist, dass ich eigentlich es immer schaffe, 10 bis 12 Stunden Sport in der Woche in meinen Plan zu integrieren. Entweder Radfahren, Laufen oder ein bisschen Core Stability machen zu Hause. Wenn ich unterwegs bin beim Rennen, dann hat man schon einen Plan. Dann ist natürlich der Tag immer durchgetaktet mit, wann ist das Rennen, wann, für mich ist immer am wichtigsten, wann fahren wir im Hotel los, wann fährt der Bus los zum Start vom nächsten Rennen. Meist stehe ich dann früh auf, 7, spätestens 7:30 und sitze eine Stunde, anderthalb Stunden auf dem Fahrrad. Und dann ist der Tag schon sehr durchgeplant. Wenn ich zu Hause bin, dann habe ich, ich sag mal, nicht ganz regelmäßig, aber häufig Online-Meetings, auch fast jeden Tag, manchmal auch 5 hintereinander, aber da drumherum auch viele Ad-Hoc-Sachen oder ich weiß, ich habe jetzt eine Liste von Fahrern oder die Managern oder was auch immer, die möchte ich diese Woche noch anrufen und dann mache ich die Sachen, denke ich, auch spontan. Es gibt keinen Anfang und kein Ende eigentlich. Es ist immer was zu tun und es kommen immer irgendwelche Nachrichten rein und Fragen und können wir nochmal darüber sprechen und das müssen wir noch machen. Und so plane ich dann meinen Tag. Und wenn ich weiß, ich möchte jetzt heute Nachmittag was mit meiner Frau machen, dann geht das auch. Wenn du sie fragst, dann sagst du wahrscheinlich ja. Und dann klingelt alle 3 Minuten dein Telefon. aber gut, sie kennt es auch nicht anders. Und es ist halt wirklich fast ein Job für mich, wo ich 365 Tage im Jahr erreichbar bin und auch 365 Tage im Jahr nicht von morgens bis abends arbeite. Absolut nicht. Aber
was hältst du von irgendwas machen muss. Was hältst du von dem Begriff Work-Life-Balance?
Die habe ich für mich selber schon, aber ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, ich möchte irgendwann auch mein Telefon ausmachen oder einfach ein paar Tage nicht erreichbar sein und in Urlaub fahren oder was auch immer. Ich sage jetzt mal, das klingt vielleicht hart, aber mein Verständnis von meinem Job ist einfach, dass das fast unmöglich ist.
Und ich glaube, das ist auch die Kernessenz, wenn man sagt, man will was schaffen und erfolgreich sein, je nachdem, wie man das definiert.
Naja, Leistung ist schon gefordert und auch, ich sage jetzt mal, der Wille und die Bereitschaft sind natürlich, sind natürlich ganz wichtig, wenn man es soweit schaffen will. Und ich, wie gesagt, ich habe das für mich so eingerichtet, dass das für mich keine Belastung ist. Aber ich kann es auch verstehen, dass das mit Sicherheit nicht für jeden dasselbe wäre. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich so für meinen Job brenne, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich schon lange was anderes gemacht.
Wenn wir jetzt die Brücke schlagen und quasi jetzt deine Position als Head of Racing und Profisportler, ehemaligen Profisportler auf Unternehmen übertragen, was können Unternehmen von dir, von deiner Organisation, aber auch vom Radsport an sich lernen?
Ja, ich denke, dass ich hab noch nie in einem Unternehmen gearbeitet. Ich habe mein Leben lang nur in einem Radteam gearbeitet.
Ist auch aber, ein Unternehmen.
Im Endeffekt ist es auch ein Unternehmen natürlich und das ist eigentlich meine Essenz, dass ich denke, dass man auch in der Wirtschaft wahrscheinlich viel von Profi-Sportteams lernen kann, weil es da im Endeffekt auch um um Zusammenarbeit geht, um Menschenführung, um Ziele, die man erreichen will. Ich denke, im Sport ist es wahrscheinlich einfacher, ein Ziel zu definieren, dass wir sagen, hier alle zusammen haben wir die Tour de France am Horizont. Und das ist, wofür wir jeden Tag aufwachen und wofür wir jeden Tag arbeiten. Ob man das dann erreicht, ob man das nicht erreicht, wie realistisch das ist, das lasst es einmal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist auch nach meinem Verständnis in welcher Firma auch immer wichtig ist, dass man weiß, wofür man arbeitet und man weiß, worauf man hinarbeitet.
Christoph, wenn wir jetzt Radsport nochmal anschauen an sich, also ich merke das gerade bei uns im Team, wir sind jetzt 12 Leute. Ich war bislang dem Radsport noch nicht so wirklich nahe, aber dank Lisebike werden wir bald bestens ausgestattet. Was kann mich packen? Warum sollte ich als Team irgendwie auch nochmal sagen, es ist doch, auf den ersten Blick ist es ein Individualsport, aber auf der anderen Seite ist es ein Teamsport und es kann super viel Spaß machen.
Ja, absolut. Und ich denke, der große Vorteil vom Radsport ist, dass man zusammen auf Tour gehen kann, auch wenn die Leistungsunterschiede groß sind, dass man sich auch während des Radfahrens unterhalten kann zum Beispiel. Also ich bin immer, wenn wir im Trainingslager sind, bin ich mit meinen Jungs unterwegs. Natürlich sind die 10-mal so leistungsfähig wie ich, aber solange sie nicht Intervalle berghoch fahren, kann ich da mithalten und kann dann einfach auf dem Rad gute Gespräche führen. Muss nicht sagen, du musst jetzt hier um 10 Uhr in mein Büro kommen, sondern kann einfach ein bisschen Smalltalk halten mit meinen Fahrern während der Fahrt. Ich bin häufig, wenn ich beim Rennen unterwegs bin, morgens früh um 7 mit meinen Kollegen auf dem Rad. Zum einen machen wir gemeinsam Sport, zum anderen unterhalten wir uns über den Tag und haben ein bisschen Spaß. Und ich denke, der Radsport gibt das wie gesagt, es ist nicht so, dass man beim Laufen hat man vielleicht keinen Spaß, wenn man gemeinsam laufen geht und aber völlig unterschiedliche Leistungsniveaus hat. Und beim Radfahren ist das, wenn der Schwäche sich in den Windschatten setzt und sich von dem Stärkeren dann ziehen lässt, dann kommt man trotzdem gemeinsam ans Ziel. Und das ist, denke ich, ein großer Plus und eine große Faszination auch am Radsport.
Komm, Grisch, wenn wir deinen Terminkalender so hinbekommen, vielleicht machen wir irgendwann mal in Hamburg, sammeln wir ein paar Unternehmen und Startups zusammen und dann gibt es mal eine kleine ausgiebige Fahrradtour und dann machen wir mal einen gemeinsamen Trip.
Das können wir mal machen.
Sehr gut. Wir kommen zum Ende der Zeit und ich glaube trotzdem nochmal, was habe ich mitgenommen? Also ich glaube auf der einen Seite, wenn man sich Grisha als 15-Jährigen anschaut und guckt, wo die Motivation herkam, dann hast du es ganz klar gesagt, das war irgendwie auch ein innerlicher Schmerz. Ich glaube, das geht vielen so, irgendwo den Antrieb zu finden, mit sich selber nicht zufrieden sein, mit externen Faktoren. Und dann hast du gesagt, du bist mit 15 selber relativ spät erst gestartet, um dann mit 19 die Entscheidung zu treffen, ich will Radsportprofi werden. Heute führst du eins der Top-2-Teams weltweit im Radsport. Ihr habt viele, viele Renntage im Jahr. Ihr habt die Tour de France jetzt 2-mal schon gewonnen. Ihr wollt dieses Jahr wieder angreifen. Ich habe verstanden, das Taktik ist das eine, das kann sich aber auch alles verändern, sobald es nach den ersten 20 Minuten den ersten Sturz gibt. Trotzdem bereitet ihr euch schon im Winter darauf vor, wie das Jahr möglicherweise aussehen kann. Und Technologie, KI, Echtzeitübertragung dank Internet waren Gamechanger, aber der eigentliche Gamechanger war auch das Thema Ernährung. Ich glaube, das finden viele für sich auch noch in meinem beruflichen Alltag irgendwie für sich raus, zu sagen Input-Output, also das, was ich meinem Körper gebe, kann ich am Ende des Tages wahrscheinlich auch besser abrufen. Und ich glaube, die eine interessante Sache, die mir aufgefallen ist in unserem Gespräch, dass du gesagt hast, die Vorbilder sind Jürgen Klopp und es ist Leute mitnehmen und ein Ziel zu setzen, wohinter auch alle stehen. Und es ist nicht unbedingt monetär im Sinne von einem CEO, gibt es Ziel vor und wir müssen das machen. Schnell den Konflikt suchen mit Klarheit, aber trotzdem dann auch eine andere Rolle zu Hause spielen zu können oder zu dürfen. Also zu sagen, es gibt verschiedene Persönlichkeiten in einem. Ich glaube, ich kenne das von mir selber auch. Ich bin auch harmoniebedürftig und ich bin nicht derjenige, der sofort auf die Kacke haut, wenn irgendwas nicht läuft. Aber sich auch da ein bisschen zurechtzufinden und sich auszuprobieren und zu sagen so, hey, was braucht es eigentlich, um dieses Hochleistungssportteam auf Kurs zu bringen, den internen Wettbewerb zu fördern und dann am Ende des Tages die Rennen nacheinander zu gewinnen. Ich glaube, und die letzte Sache, die auch nochmal wichtig war, die man auf Organisationen, auf Startups übertragen kann, es können nicht alle im Rampenlicht stehen und trotzdem musst du darauf schauen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, jetzt ist der Strahl, leuchtet auf uns runter und deine Aufgabe ist eigentlich, diese Lichtpegel immer mal wieder zu verschieben und den anderen Leuten auch ihre Anerkennung, ihren Lob, ihre Sichtbarkeit zu geben. Wenn du jetzt mit vorletzter Frage, Grisha, wenn du jetzt nochmal einen letzten Rat an alle, die jetzt irgendwie in ihren Mitte 20ern, Anfang 30ern sind und irgendwie gerade dabei sind, ihr Talent zu finden oder dabei sind, Karriere zu machen, ein Unternehmen zu gründen, was ist nochmal dein Appell an dich? Was glaubst du, was könnte dich ermutigen? Was kann das Ziel sein? Warum lohnt es sich auch, dran zu bleiben?
Ja, für mich ist vor allem, macht das, was euch Spaß macht, wofür ihr brennt, was ihr gerne machen möchtet. Und habt keine Angst davor, vielleicht auch einen sicheren Job aufzugeben, wenn man merkt, das ist es nicht und das macht mir keinen Spaß, sondern ich glaube, ein Großteil des Lebens besteht aus Arbeit. In meinem Fall ist es sehr, sehr viel Arbeit. Und warum mache ich das? Kann ich das machen? Weil ich den Job so gerne mache, weil ich da so für brenne. Und das ist für mich absolut das A und O an allem. Nicht so sehr drauf schauen, ja, da ist ein gewisses Risiko oder ich weiß nicht, was die Zukunft dann bringt, einfach machen und da auch wirklich so auf seinen Bauch und auf sein Herz hören und im Idealfall die Arbeit, die nötig ist, weil wir müssen alle Geld verdienen, zu kombinieren oder in einem Bereich zu machen, in dem man es auch wirklich gerne macht.
Absolut. Grisha, letzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Wer sind drei nächste Gäste aus deinem Netzwerk, aus deinem Kopf, die wir hier unbedingt mal einladen sollten und mit denen sprechen sollten, weil sie einen ungewöhnlichen Lebensweg haben, weil sie irgendwas geschafft haben, was andere motiviert oder mal eine komplett neue Perspektive aufs Leben werfen können?
Ja, zum einen Jürgen Klopp natürlich, den habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesprochen.
Ach, kannst du ein Intro machen?
Ich kenne ihn leider auch noch nicht, aber das wäre ein guter. Und meine Söhne natürlich, meine beiden Jungs.
Sehr gut. Ich werde dir bei Gelegenheit nochmal Dennis Zenz vorstellen. Der fährt Rallye für Dakar, für Red Bull und er ist quasi der Beifahrer. Ich habe so ein bisschen die Parallelen gehört, als du gesagt hast, wie sie jeden Meter planen. Ich glaube, das könnte auch nochmal ein interessanter Austausch sein.
Ja, das mache ich im Endeffekt auch. Ich bin auch der Beifahrer beim Rennen und sage dann nur nicht dem Fahrer, sondern den, manchmal sage ich auch dem Fahrer, ich habe doch gesagt, hier geht's links, ne, wenn er dann drauf und dran ist, die falsche Abzweigung zu nehmen.
Also wenn du Lust hast, mache ich gerne das Intro mal zu Dennis.
Absoluter Top-Profi.
Grisha, danke für deine Zeit. Danke für die Insights, was so in so einem Rennsportteam passiert. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden über Taktiken, wie es ist, mit einer Person wie Jonas zusammenzuarbeiten, Pogacar und. Aber ich weiß jetzt schon mal, wir werden dich bei der Tour de France besuchen dürfen, Backstage.
Sehr gut.
Werden da Barcelona dabei sein. Und dann kannst du uns ja vielleicht noch mal ein bisschen rumführen, was man da noch alles wissen muss.
Das machen wir.
Grisha.
Super.
Danke dir.
Vielen Dank.
Danke.